Herzlichen Dank, wie so oft. Es hat mit der Vorbereitung vieles nicht geklappt, aber ich hoffe, das eine oder andere werden wir es improvisieren können. Und ansonsten hoffe ich, dass die Inhalte Technik ersetzt. Das ist manchmal im Bundestag so. Wir haben ja bei uns nicht die Möglichkeit, im Plenarsaal irgendwas zu visualisieren. Das hat der Ältestenrat bei dem Neubau in Berlin abgelehnt. Nomen est omen, Ältestenrat. Aber wie gesagt, das mache ich so eine Mischung aus dem, was bei uns an Präsentationstechnik üblich ist. Und bitte um Entschuldigung, anschließend gab es eine technische Panne bei mir im Büro. Und die haupttechnische Panne war, dass meine Auszubildende, die als Projekt dann wunderschönen PowerPoint-Vortrag machen sollte, ausgefallen ist. So geht es gelegentlich, wenn der Chef allein ist. So, liebe Mitglieder des Chaos Computer Clubs, ich bin ja eines der Fossilien in diesem Club, auch mitgliedsmäßig. Meinen Beitrag habe ich bezahlt. Ich war kürzlich... Ja, ich war kürzlich im Radio, das war recht nett, da hat der Moderator bei mir angerufen, was ich denn so mache zwischen den Weihnachtsfeiertagen, Palmen und Ähnliches. Ich habe gesagt, Palmen ist langweilig, ich gehe in stille und beschauliche Berlin und informiere mich über die neuesten Entwicklungen beim Chaos Computer Club. Also ich hoffe, wenn jetzt eine breite Eintrittswelle kommt aus Baden-Württemberg, ist damit in Verbindung zu sehen. Aber freue mich auch, dass ich selbst jetzt noch die Gelegenheit habe, ein paar Takte zu sagen. Bin gebeten worden, etwas zu sagen zum Informationsfreiheitsgesetz, das in der Tat am 1. Januar 2006 in Kraft treten wird. Ein Gesetz, das eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Ich will, ohne jetzt zu langweilen, es ist eine 25-jährige Geschichte, auf die doch ein bisschen eingehen. Und zwar nicht, wie gesagt, um irgendwelche nostalgischen Erinnerungen da zu pflegen, auch mit eigener parlamentarischer Tätigkeit über einige Jahre hinweg, sondern weil aus dieser Entwicklung deutlich wird, wo die Probleme dieses Gesetzes liegen, wo die Widerstände liegen, mit welchen Widerständen wir zu rechnen haben und was insgesamt in diesem Bereich auch international sich ein bisschen tut. Damit würde ich auch ganz gerne beginnen, einen kleinen internationalen Vergleich. Dann würde ich eingehen auf diese Geschichte des Informationsfreiheitsgesetzes und dann auf den Gesetzentwurf selbst. Ich habe hier vorne eine sehr umfassende Link- und Literatursammlung in Papier hingelegt. Wer es mitnehmen will, 9-Punkt-Schrift, ganze Seite. Also wer eine Doktorarbeit zu dem Thema schreiben will, glaube eine umfassende Arbeit und auch noch 50 Gesetze selbst in Papierform. Aber es ist auch abrufbar. Übrigens, das gilt nicht für alle Gesetze in Deutschland. Wir haben ja das Problem, dass auf Gesetze ein Urheberrecht liegt. Und das Urheberrecht hat nicht der Gesetzgeber, sondern das Urheberrecht hat das Bundesgesetzblatt. Ich war übrigens einer meiner ersten Streitigkeiten zum Thema Urheberrecht im Deutschen Bundestag, als 1994 mir verboten worden sollte, einen Antrag, den ich selbst geschrieben hatte, ins Netz zu stellen, weil, wie gesagt, das Urheberrecht für diesen Antrag auf der Bundestagsdrucksache nicht bei mir läge. Ist leider nie ausprozessiert worden, also ich mache es zwischenzeitlich, aber schildert auch einen Teil, aber das ist nicht unser Thema heute. Wie gesagt, internationaler Vergleich. Wer sich mit der Geschichte des Informationsfreiheitsgesetzes beschäftigt hat, ich bitte jetzt auch meine Schrift zu entschuldigen, der weiß, dass in Schweden seit 1776 das Informationsfreiheitsgesetz bereits oder es ein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Entschuldigung, es ist 1776 ist nicht ganz richtig, also 1766, aber streiten wir jetzt über diese zwei über diese 10 Jahre nicht. Also seit 1766 ist der Informationszugang in Schweden gesetzlich geregelt. Er garantiert Zugang zu allen gedruckten und elektronischen Unterlagen des Staates, ohne dass eine persönliche Betroffenheit in der Sache vorausgesetzt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn bei uns gibt es natürlich auch Akteneinsichtrechte und gab sie in der Vergangenheit, aber die gibt es nur bei eigener Betroffenheit. Also wenn man nachweisen konnte, man ging zur Behörde und sagte, also ich bin der und die und ich bin betroffen, hätte gern was. Bei uns ist es anders gewesen. Eine kleine Geschichte vielleicht zur Aufheiterung. Einiger Zeit erschien eine junge Dame bei mir im Büro, die für ihre Diplomarbeit etwas recherchieren musste. Sie hatte dabei zu tun mit der EU, mit dem Land Schleswig-Holstein und mit dem Bundes... nennen wir es nicht, einem Bundesministerium. Die Geschichte lief wie folgt. In der EU bekam sie die Vorlagen elektronisch zur Verfügung gestellt. Überhaupt kein Problem. Ich sage nachher noch ein paar Worte zur EU. In Schleswig-Holstein hat sie aufgrund des dort geltenden Informationsfreiheitsgesetzes die Unterlagen bekommen, in kopierter Form, musste dafür eine kleine Gebühr entrichten für die Kopien, aber das war aufbringbar, auch ohne Problem. Und im Ministerium, im Bundesministerium, da erhielt sie eine Einladung und ein Referatsleiter hat sie dann zum Kaffee empfangen, um ihr zu sagen, warum ihr die Unterlagen nicht geben könnte. Also soweit so ein bisschen Informationsfreiheit. Und das ist ein Zustand, den wir eigentlich ändern wollten auf Bundesebene. Und deswegen haben wir jetzt dieses Gesetz gemacht. Es ist ein Informationsfreiheitsgesetz, allerdings des Bundes. Ich sage dies ausdrücklich. Also wer jetzt heute Abend heimgeht zu seiner Gemeinde und sagt, es gibt ein neues Informationsfreiheitsgesetz ab 1. Januar. Ich hätte jetzt gern von euch die und die Unterlagen, Pech gehabt. Es gilt nur für Behörden und Dienststellen und entsprechend angeschlossene Stellen des Bundes, der Bundesrepublik Deutschland also. Aber um im internationalen Bereich zu bleiben, Schweden, wie gesagt, 1766. Es gibt nur eine Kritik eigentlich am schwedischen Informationsfreiheitsgesetz und das ist eine, die wir hier natürlich sehr ernst nehmen müssen. In Schweden sind die Umgangsformen mit dem Datenschutz etwas burschikoser als bei uns. Es sind dort Dinge möglich, die bei uns nicht möglich wären. Die Frage ist auch, so wünschenswert wäre. Ich glaube auch nicht, dass der CCC mit allem einverstanden wäre, was in Schweden an Informationen abgeholt werden kann. Also zum Beispiel kann jeder Bürger hingehen in Schweden nach dem Informationsfreiheitsgesetz in die Steuererklärung seines Nachbarn Einblick nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Schweden haben da ein sehr offenes und transparentes Verhältnis dazu. Aber die schwedischen Datenschützer sind allerdings der Auffassung, dass es alles etwas weit geht. Und sie haben also versucht, diesen Konflikt Datenschutz und Informationsfreiheit einigermaßen auszutarieren. Aber wie gesagt, in Schweden hat der Freiheit der Information absoluten Vorrang. In Schweden bekommen Sie Ihre Unterlagen, die Sie einsehen wollen, innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Das erscheint in Schweden als akzeptabel. In Frankreich, da geht es schon ein bisschen gemütlicher zu, da gilt das Gesetz seit 1978, ein Aktenzugangsgesetz, allerdings mit Frist 1 Monat, in der die Behörde dann Zeit hat, Stellung zu nehmen oder nicht. Wobei allerdings Frankreich im Vergleich jetzt zu Schweden wirklich etwas gemütliche Papierverwaltung hat. In der Praxis ist das Hauptproblem, dass Akten nicht gefunden werden. Das ist übrigens auch das, womit sich der Akteneinsichtsbeauftragte in Frankreich hauptsächlich zu beschäftigen hat, wenn irgendwelche Dinge vorliegen. Großbritannien seit 2000, es gilt dort eine 20-Tages-Frist, in den USA seit 1967, über Fristen ist mir nichts bekannt, aber USA ist eigentlich im Gegensatz zu Schweden, aber nicht ganz gerechtfertigt, das bekannteste Informationszugangrecht. Ich erinnere daran, dass dieser Zugang zu Informationen schon im 19. Jahrhundert üblich war. Übrigens in Wisconsin gab es 1849 schon so etwas Ähnliches wie ein Informationsfreiheitsgesetz. Aber wie gesagt, das heutige Gesetz, der Freedom of Information Act, der ist 1967 in Kraft getreten. Kanada hat 1983 nachgezogen. Estland, ich will es dabei bewenden lassen, es gibt jede Menge anderer Staaten, die eins haben, übrigens sogar unser Fußball-WM-Gegner, wenn er so weit kommt, Trinidad und Tobago. Also auch die haben ein Informationsfreiheitsgesetz, nur Deutschland hatte keines. Endgültig so richtig nervös wurde ich, als ich dann in Estland war vor einigen Jahren, die seit 2001 ein solches haben. Wirklich ein vorbildliches Informationsfreiheitsgesetz, wirklich toll. Gut geregelt, innerhalb von 15 Tagen ist Zugang zu verschaffen. Und es gibt, das ist also fast ein Novum, ein Beschwerderecht für die Bürgerinnen und Bürger, wenn eine Gemeinde beispielsweise eine Information nicht ins Netz stellt. Gut, die haben die Probleme mit dem Föderalismus nicht. Aber wer sich in Estland beschwert fühlt, der geht in Tallinn zu dem Beauftragten für Informationseinsicht, randaliert da rum und die Gemeinde, die noch nicht die Informationen ins Netz gestellt hat, bekommt einen auf den Deckel. Also ein sehr bürgerfreundliches Gesetz. Ich überlege mir immer, wenn wir das in Deutschland hätten, also das haben wir nicht, muss ich Sie nachher auch gleich enttäuschen. Ja, ich will jetzt dann jetzt diesen internationalen Vergleich, wenn es dazu Fragen gibt, bin ich gerne bereit, es zu beantworten, aber da gibt es auch wirklich tolle, nachlesbare Dokumente dann nochmals. Es gibt dann noch auf Bundesebene innerhalb der Bundesländer verschiedene Informationsfreiheitsgesetze. Eines davon, das viel zitiert wird, hier auch in Berlin und Brandenburg, Das wird auch miteinander verwaltet, also der berlinische Beauftragte für den Datenschutz und der brandenburgische Beauftragte, die machen das miteinander, ist gleichzeitig auch der Beauftragte für das Recht auf Akteneinsicht 1998, 1999 hier in Berlin und Brandenburg. Schleswig-Holstein hat 2000 nachgezogen, Nordrhein-Westfalen 2001. Eine Reihe von Bemühungen gab es in verschiedenen Bundesländern seit damals, die aber alle in den parlamentarischen Mehrheiten gescheitert sind. Die waren übrigens wechselnd. Ich sage das jetzt gar nicht parteipolitisch. Rheinland-Pfalz habe ich gar nicht aufgenommen, aber hätte ich mit draufnehmen können. Also da ist es in SPD und FDP gescheitert. In Sachsen ist es damals an der CDU gescheitert, in Thüringen auch. In Bremen ist Großen Koalition gescheitert, in Hessen an der Union und in Niedersachsen ebenso. Also parteipolitisch können wir das sehr ausgewogen diskutieren. Und hier gibt es Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen. Die sind ein bisschen unterschiedlich für sich jeweils gestaltet. Das brandenburgische Gesetz hat jetzt, wie gesagt, die meiste Erfahrung. War für uns auch sehr wertvoll im Gesetzgebungsverfahren, weil die Verwaltungen immer argumentiert haben, naja, also ihr macht alles kaputt, was Verwaltung ist. Chaotische Bürger werden die Verwaltung lahmlegen. Ihr werdet keine Chance haben, irgendwas noch zu bearbeiten, weil nämlich die Menschen den ganzen Tag Akteneinsicht haben wollen. Also in Brandenburg war es seit 1992 so, dass hier die Verwaltung nicht zusammengebrochen ist. Und mit diesem beruhigenden Hinweis konnten wir auch ins Innenministerium gehen und dort entsprechend immer argumentieren im weiteren Gesetzgebungsverfahren. In Berlin war es übrigens ähnlich. Auch dort wurde das Ende der Verwaltung prophezeit. Man kann es jetzt mal in Zahlen fassen. Also in den ersten Monaten wurden 165 Anträge gestellt. Allen diesen Anträgen konnte uneingeschränkt stattgegeben werden, also von wegen Chaoten, die die Verwaltung lahmlegen wollen. Bei 18% gab es dann allerdings eine teilweise Herausgabe der Information. 28% wurden abgelehnt. Also es zeigt, das sind alles beherrschbare Dinge. Am meisten zitiert wird Schleswig-Holstein, meines Erachtens berechtigt, denn Schleswig-Holstein konnte schon ein bisschen auf die Erfahrungen von Berlin und Brandenburg ausgehen. Die Initiative hier, ich muss es auch der Korrektheit halber hinzufügen, kam vom Südschleswigschen Wählerverband, der eine Initiative entsprechend eingebracht hat. Die SPD hat ihn unterstützt, und zwar ganz einfach in der Hoffnung, dass sie dann unsere Ministerpräsidentin mitwählen. Ging schief, also nicht was in irgendeiner war es halt. Aber nichtsdestotrotz, aufgrund dieses Umstandes hat Schleswig-Holstein eben ein Informationsfreiheitsgesetz, aber wir haben die Ministerpräsidentin nicht mehr. Es hat sich dort recht gut etabliert. Es gab zwischenzeitlich, also gezählt wurde mal von 2000 bis 2002. Seither kenne ich jetzt keine Statistiken mehr, aber am Anfang eines Gesetzes wird es ja in der Regel stärker noch in Anspruch genommen. 2000 Anträge, in 90% aller dieser 2000 Anträge uneingeschränktes Recht. Nur in 8% erfolgte eine Ablehnung, und die übrigens zu 2/3 nur deshalb, weil die nachgefragte Information überhaupt nicht vorhanden war. Also auch das passiert, bei Behörden ist noch nicht alles gespeichert. In Nordrhein-Westfalen, will ich jetzt nicht so sehr darauf eingehen, ist es ebenfalls so, dass rund 2000 Fälle in einem Jahr zu verzeichnen waren, und Nordrhein-Westfalen hat interessanterweise eine zusätzliche Bestimmung, nämlich dass Geschäftsverteilungspläne, Organigramme, Aktenpläne, Verzeichnisse und Ähnliches der Behörden ebenfalls mit zu veröffentlichen ist. Kommen wir mal kurz zur EU. In der EU gab es ganz verschiedene Initiativen. 1979 gab es eine Empfehlung der EU an die Staaten, Informationszugang zu gewähren, also immerhin auch schon erheblich länger zurückliegender Zeitraum. 2002, man beachte also den großen Abstand, wo in vielen Ländern nichts passiert war, gab es eine Empfehlung des Europarates, ebenfalls hier dieses doch den Bürgerinnen und Bürgern ein Recht einzuräumen. Und dann gab es in der EU selbst die sogenannte Transparenzverordnung. Sehr interessant. Also wie gesagt, ich habe das Beispiel der jungen Dame vorher geschildert. Also in der EU kommt man wirklich am leichtesten an Unterlagen ran. Die sind auch recht großzügig. Man muss sich nur ein bisschen durchfinden. Aber die EU ist wirklich sehr, sehr transparent, die Kommission in Brüssel. Und man hat auch im Artikel 42 der Grundrechtscharta, der europäischen Grundrechtscharta, das Recht auf Akteneinsicht verankert. Und es sollte auch in den Verfassungsentwurf, die Verfassung, die leider bis jetzt noch nicht zustande gekommen ist, aufgenommen werden, dass hier eine entsprechende dass entsprechende Rechte verankert werden. Soweit zur EU. Und jetzt komme ich zum langen Marsch des Informationsfreiheitsgesetzes im Deutschen Bundestag. Habe ich deswegen auch so geschrieben, der lange Marsch zum IFG im Deutschen Bundestag. Es ging los in der 10. Legislaturperiode. Die begann immerhin 1980, also ein Zeitpunkt, wo der ein oder andere, das ist das Vorteil, wenn man alt wird, man kann von früher erzählen, noch nicht auf der Welt war hier im Saale. Aber schon damals gab es Menschen, die sich um Informationsfreiheitsgesetz gekümmert haben. Es wurde eine Projektgruppe eingesetzt zum Datenzugangsrecht. Es war auch so ein bisschen Aufbruchstimmung damals für ein Informationsfreiheitsgesetz. Auch die FDP beispielsweise hat es dann in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Allerdings, das ist der kleine Seitenhieb auf die FDP, ich werde sie nachher noch mal loben, aber dann auch wieder kritisieren, wird auch wieder gerecht sein. Also die FDP war damals eigentlich sehr aufgeschlossen, nur kam es dann in der Koalition, die sie gemacht hat, mit der CDU und der FDP und CSU damals nicht mehr vor. Diese Projektgruppe, die 1980 eingesetzt wurde, hat dann getagt und getagt und getagt und getagt und 1983 auch eine Empfehlung vorgelegt. Und diese Empfehlung lautete auf Ablehnung eines solchen Rechtes auf Akteneinsicht. Das war das Ergebnis der dreijährigen Arbeit. Und man hat auch auf Erfahrungen verwiesen in den USA, wo erhebliche Verwaltungsaufwendungen zu beklagen seien. Übrigens, das war damals nicht belegt in den USA. Und wie gesagt, aus unseren Bundesländern wissen wir, diese Behauptung ist schlicht falsch. Aber wie gesagt, das war immer der Haupteinwand der Verwaltungen, dass hier, wie gesagt, das Ende der Verwaltung kommt. Es gab dann nach der 10. Legislaturperiode die 11. und 1987 dann haben sich die Grünen des Themas angenommen. Sie haben dann eine parlamentarische Initiative auf den Weg gebracht, haben sich dabei bezogen ebenfalls auf die schwedische Gesetzgebung und auf die USA-Gesetzgebung. Aber auch dieses hat den Grünen nichts genutzt. Es wurde im Bundestag mit der damaligen Mehrheit abgelehnt. In der 12. Legislaturperiode dann kam die SPD auf den Trichter, meine Partei, die dann 1990 eine große Initiative Informationsfreiheit begonnen hat. Sie vertrat die Auffassung, dass die Informations- und Zugangsrechte, und das ist ein interessanter Ansatz, den ich heute übrigens auch noch für sehr wichtig halte, aus dem parlamentarischen Raum heraus, nämlich so hieß es damals wörtlich, dass die Informationszugangs- und Aufsichtsrechte der Abgeordneten des Deutschen Bundestages gegenüber der Exekutive wesentlich stärker ausgestaltet werden müssten. Also nicht nur ein Recht für Bürgerinnen und Bürger, sondern auch ein Recht für die Abgeordneten als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger, überhaupt in Akten der Verwaltung reingucken zu dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Noch heute ist es so, das werden wir jetzt erst in dieser Legislaturperiode jetzt hoffentlich auch möglichst bald ändern, dass beispielsweise die Bundesländer wesentlich bessere Rechte haben, an Akten des Bundes zu kommen, Auskunftsrechte zu bekommen als das deutsche Parlament. Der Bundesrat ist besser gestellt als der Deutsche Bundestag in diesen Fragen. Warum dieses damals nicht weitergeführt worden ist, ich zitiere jetzt fast mal wörtlich, weil es so goldige Formulierungen sind. Also drei Eckpunkte waren es eigentlich dazu führten, warum man es abgelehnt hat, sich mit diesen Anträgen früher Grüne, dann SPD zu beschäftigen, seitens der Kohl-Regierung damals. Also erste Begründung war, das Demokratieprinzip verbietet eine Mitentscheidungsbefugnis Einzelner. Wörtliches Zitat. Also naja, denn die sind nicht durch das Gesamtvolk legitimiert, ja. Und die Zuweisung der Aufgaben im Rahmen des Gewaltenteilungsprinzips kann eine generalisierte Ermöglichung der Teilhabe der Allgemeinheit in den staatlichen Organen nur Probleme aufwerfen. Und dann gab es noch was zum Partizipationsprinzip. Das Gebot einer effektiven Aufgabenerledigung durch den Staat könnte durch Auskunftsansprüche erschwert oder in Frage gestellt werden. Also das war so die durchgehende Linie, mit der man es eigentlich auch in all den Jahren zu tun hatte, in den verschiedenen Legislaturperioden, aber hier damals in dieser Beantwortung der SPD-Initiative war das wirklich fast wunderbar nachlesbar. Also wer sich Gesamttext will, ist die Drucksache 1273, aber die haben wir auch irgendwo im Internet veröffentlicht. So, dann war damals, ich komme noch mal zur FDP, die ja früher immer dafür war, jetzt aber wieder dagegen war, mit einer Ausnahme, muss ich der Korrektheit halber sagen, der Abgeordnete Hirsch, Burkhard Hirsch, unser zeitweiser Vizepräsident des Deutschen Bundestages, hat in der Debatte zu dem Thema damals gesagt, dass er einfach feststellen müsse, dass der Forderung nach Freedom of Information alle Verwaltungen Widerstand entgegengesetzt hätten, unabhängig davon, welche Regierung an der Macht gewesen sei. Recht hat Hirsch, es ist den Beamten völlig wurscht, wer unter ihnen regiert. Das ist die Kurzform seines Satzes, aber der ist Jurist im Gegensatz zu mir. Diese Vorschläge wurden dann allerdings nicht in Bausch und Bogen abgelehnt, sondern an die Verfassungskommission verwiesen, die dann aber, wie gesagt, das 1993 abgelehnt hat. Ich kann jetzt ein bisschen abkürzen und ich komme jetzt bereits zur 13. Legislaturperiode, die 1994 begann. Das war auch der Zeitpunkt, als ich in den Bundestag kam, 1994 erstmals als Jungabgeordneter. Und weil ich eine Aufgabe suchte und weil es keinen Internetanschluss im Bundestag gab, wurde ich dann damals fürs Internet zuständig und daher kommt mein Spitzname Intertaus. Der Fokus hat dann auch gesagt, ich gehörte zu den 30 wichtigsten Persönlichkeiten des Internet weltweit. Seither weiß ich, wie Fokus-Rankings zusammenkommen. Aber wie gesagt, 1994 gab es das dann. In der 13. Legislaturperiode hat dann wieder eine Kommission getagt. Das war die damalige Enquete-Kommission Zukunft der Medien, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich habe ihr damals angehört und wir haben im Bericht damals geschrieben und aufgefordert, die öffentlichen Einrichtungen haben zunehmend die technischen Möglichkeiten, weil immer der Papiereinwand und der Aufwand kam, ihre Verwaltungshandeln für alle transparent zu machen. Die Grenzen für die gläserne öffentliche Verwaltung liegen nur beim Datenschutzinteresse sowohl der Bürgerinnen und Bürger als auch des Staates selbst, Berücksichtigung Bürgerinteressen und wie auch immer. Und die Grünen haben damals noch einen draufgesetzt in ihrem Zusatzvotum zum Abschlussbericht der Kommission und haben die Verabschiedung als Informationsfreiheitsgesetzes nochmals ausdrücklich gefordert. Das haben wir damals auch akzeptiert. Es gab eine sehr gute Zusammenarbeit übrigens mit den Grünen. Wir haben damals auch dieses Papier Sicherheit und Schutz im Netz miteinander verfasst in der Enquete-Kommission, heute noch nachlesbar, also im Hinblick auf eine künftige Weiterentwicklung des Datenschutzrechts. Aber das ist ja heute nicht unser Thema, sondern IFG. Wobei ich immer sage, Informationsfreiheitsgesetz ist schon eine Seite einer Medaille, die auf der anderen Seite Datenschutz trägt und umgekehrt. Dieses Thema Schweden mag es, wie ich es eingangs kurz geschildert habe, dieses auch deutlich machen. Es gab dann wieder Diskussion. Es war so, dass die SPD dann damals angekündigt hat in der Debatte, das war meine heutige Landesvorsitzende Ute Vogt, habe ich festgestellt, die dann als die damals als Abgeordnete für den Fall eines Wahlsiegs der SPD im Deutschen Bundestag dann ein Informationsfreiheitsgesetz angekündigt hat. Während die FDP jetzt wiederum, das war dann die dunkelste Stunde in ihrer Entwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes, alle Bedenken der Union geteilt hätte, da ein Informationsfreiheitsgesetz entsprechende Verfahren eher komplizieren als vereinfachen würde. Burkhard Hirsch hat sich etwas anders angehört vorher. Gut. Diese Initiative wurde abgelehnt. Jetzt begann die 14. Legislaturperiode. Das war die, wo damals also Schröder zu regieren begann. Wir haben in die Koalitionsvereinbarung reingeschrieben, dass wir ein solches Informationsfreiheitsgesetz wollten. Die Initiative kam von den Grünen, wurde allerdings relativ breit unterstützt von SPD-Leuten, also natürlich auch von mir, klar. Und das haben wir reingeschrieben, die Koalitionsverhandlungen, haben dann anschließend auch mit den Grünen ein Glas Sekt aufgemacht und haben gedacht, jetzt warten wir mal, was kommt. Es kam nichts. Denn zunächst mal war überhaupt nichts erkennbar. Wir haben dann immer wieder mal nachgefragt, was sich denn tut. Denn wie gesagt, für Gesetzgebungsverfahren, auch bei komplexen Gesetzgebungsverfahren, sind die Ministerien zuständig, dieses mitzuteilen. Das Innenministerium war dann auch sehr aufgeschlossen und hat 1999 im Oktober angekündigt, im Rahmen des Leitprojektes Moderner Staat, das damals übrigens durch die heutige Justizministerin Zypris geleitet worden war. Also Frau Zypris hatte da im Innenministerium sich durchaus Verdienste erworben als Staatssekretärin, beamtete Staatssekretärin damals. Sie wollte das als Teil ihrer gesamten Verwaltungsmodernisierung als Leitprojekt. Das hat Otto Schiele übrigens damals auch aufgenommen, hat sich so an die Spitze der Bewegung gesetzt. Es gab gleichzeitig dann seitens des Innenministeriums den Versuch, es war der Versuch, man hat es zunächst gemacht, den Gesetzesentwurf ins Internet zu stellen, um ihn öffentlich diskutieren zu lassen. Man sollte denken, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es erhob sich dann aber ein fürchterliches Geschrei aus allen Ministerien, völlig wurscht, ob SPD oder Grün regiert, dass dies nicht ginge. Denn die Geschäftsordnung der Bundesregierung sieht vor, dass ein Gesetzentwurf nur veröffentlicht werden darf, wenn alle Ministerien zugestimmt haben. Und die meisten haben gesagt, sie wollten dieses Gesetz ja gar nicht, also gab es da entsprechend großen Ärger. Diesen Ärger hat immerhin dann Otto Schiele und auch Frank-Walter Steinmeier, unseren heutigen Außenminister, sehr beeindruckt. Und beide gehörten dann fortan ein bisschen zu denen, die nach dem Motto Bedacht, Bedacht auch agiert haben. Wir haben dann trotzdem mit den Beratungen des Gesetzes begonnen, mit dem Innenministerium. Das hat sich ganz gut entwickelt, allerdings auch nur bis zum 11. September 2001. Der berühmte 11. September in den USA. Ich muss jetzt sagen, das war jetzt nicht eine faule Ausrede, sondern damals ging natürlich die ganze Thematik los, Antiterrorgesetze, die ganze Frage Ausländerrecht und was auch immer, war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir hatten damals also alle Hände voll zu tun. Ich sagte, es ist aus bürgerrechtlicher Sicht, Schlimmeres zu verhüten. Man kann zu diesen Antiterrorgesetzen sagen, was man will. Ich halte sie in vielen Bereichen für überzogen. Und ich warte auch auf eine Evaluierung, die dann zu Korrekturen führt. Aber die Diskussion geht ja, wie Sie wissen, bekanntlich auch Schäuble und Co. in eine andere Richtung. Aber wie gesagt, zum Ersten gab es eine tatsächlich heftige Auslastung dieser Ministerien aufgrund dieser Vorgänge. Und zum Zweiten, muss man sagen, war dann auch das Projekt IFG ein Stück weit auch aus Kapazitätsgründen tatsächlich auf Eis gelegt. Es hat jetzt niemand gesagt, dass das Informationsfreiheitsgesetz den Terrorismus befördert. Übrigens zu den Antiterrorgesetzen noch ein Satz. Wir waren heftig damit beschäftigt, diese Evaluierung und die zeitliche Befristung überhaupt reinzuschreiben. Und das halte ich auch für wichtig in der weiteren Debatte zu diesen Gesetzen, dass man immer wieder nachprüfen kann, was macht eigentlich Sinn und was macht keinen Sinn. Und wo muss es auch wieder in bürgerrechtlicher Sicht zurückgeführt werden? Der Auffassung bin ich, dass es an vielen Punkten zurückgeführt werden muss. Wir haben dann Dampf gemacht, wenn ich sage, wir waren zwei Personen im Wesentlichen, Cem Özdemir, der heutige Grünen-Abgeordnete im Europaparlament, und ich, hatten auch einen Gesetzentwurf im Wesentlichen vorliegen, der eigentlich auch verabschiedungsreif gewesen wäre. Aber dann gab es eine Intervention von verschiedenen Ministerien. Es war das Verteidigungsministerium, das seine Interessen beeinträchtigt sah. Es war das Finanzministerium, das mit dem Gesetz Geld verdienen wollte. Das haben wir allerdings abgelehnt und haben gesagt, Informationsfreiheit kann ja nicht so eine Art zusätzliche Steuereinnahmenquelle sein, dass man bei denen abzockt, die die Informationsfreiheit in Anspruch nehmen wollen. Und es gab verschiedene andere Bedenken aus den Ministerien, die, wie gesagt, sehr stark, ich hatte dieses Protokoll damals noch nicht gekannt, aber fast wirklich wörtlich an diese 80er-Jahre-Diskussion erinnert hat. Ja, die Legislaturperiode war zu Ende. Es war also nicht mehr möglich, es zu schaffen. Ihr wisst auch, Sie wissen, Cem Özdemir hatte dann ein paar Probleme, musste sein Bundestagsmandat abgeben und wie gesagt, mit den Personen oder mit der wesentlich tragenden Person bei den Grünen war das Ding für die 14. Legislaturperiode auch gescheitert. Ich komme zur 15., also das ist die, die jetzt gerade auch zurückliegt, kann jetzt ein bisschen abkürzen. Wir haben dann irgendwann mal erkannt, 2003, 2004, dass siehe mein Beispiel von den Beamten, ich will jetzt wirklich nicht die Beamtenschelte betreiben, aber das BMI, das am Anfang sehr, sehr konstruktiv mitgewirkt hatte beim Zustandekommen dieses Gesetzes, hat plötzlich völlig, ich muss jetzt auf die Zeit ein bisschen gucken, hat völlig gekniffen, sich die Bedenken der einzelnen Häuser zu eigen gemacht. Und von dort an gab es eigentlich keine sinnvolle Fortentwicklung mehr. Wir haben so in mehrwöchigem Takt getagt und dann wurden Aufträge nicht erfüllt, es wurden Vorlagen nicht gegeben. Dann hat man gesagt, also wir wollen bis zur nächsten Sitzung dieses und jenes haben. Bis zur nächsten Sitzung war die Beamtin, die das machen sollte, nicht mehr da, sondern versetzt. Also es war etwas unerquicklich und dann habe ich etwas getan, was ich eigentlich überhaupt nicht mag, weil ich nicht zu den Frühaufstehern gehöre. Aber Dieter Wiefelsbütze als unser innenpolitischer Sprecher, dann die Kollegin Stocker von den Grünen, die Kollegin Bettin von den Grünen und ich und der Michael Bürsch, wir haben verabredet, wir treffen uns jetzt jeden Donnerstagmorgen um 8 und zwar so lange, bis das Gesetz fertig ist. So lange, bis das Gesetz fertig ist. Also wankte ich auch nach durchzechten Nächten, wir haben ja viele parlamentarische Abende in Berlin, wankte ich dann also jeden Donnerstagmorgen dann also in Sitzungswochen dahin. Und also lange Rede, kurzer Sinn, es gab eine heftige Diskussion mit den Verwaltungen, aber wir haben dann immerhin am 17.12.2004 die erste Lesung gehabt. Der einzige Beifall, den es an dem Tag von der Union gab, galt nur der Tatsache, dass ich mit meiner Frau 28 Jahre an diesem Tag verheiratet war. Das fanden die gut, mit einer Frau. Und das Informationsfreiheitsgesetz fanden sie aber ganz fürchterlich. Wir haben dann den Gesetzentwurf diskutiert, es gab eine Anhörung. Es gab viel Kritik. Ich muss allerdings jetzt deutlich sagen, die Mehrheit der Sachverständigen hat diesen Gesetzentwurf angenommen. Sie hat zwar eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen, auf die ich gleich komme, kritisiert, aber insgesamt gesagt, das Gesetz geht absolut in die richtige Richtung. Es ist im internationalen Umfeld nicht gerade spitze, aber es ist auch nicht schlecht. Also es ist so ein bisschen Mittelplatz und macht jetzt bloß und zerredet es nicht, verbessern können wir immer noch. Aber nach dieser leidvollen Vorgeschichte wäre es jetzt einfach sinnvoll, dass das Gesetz in Kraft tritt. Dann war die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs für den 13. Mai 2005 vorgesehen, wurde nochmal kurzfristig abgesetzt aufgrund einer Intervention der Spitzenverbände der Krankenkassen. Also man sieht, es wurde mit allen Mitteln der Gegner geschossen. Mit den Krankenkassen, die hatten wir überhaupt nicht auf dem Plan. Die waren auch nicht bei der Anhörung gewesen, aber die haben plötzlich entdeckt, dass möglicherweise durch Untersuchung von Medikamenten, durch den Patienten selbst, was rauskäme, was die Kosten der Krankenkassen in die Höhen treiben könnte. Das war der Grund, warum. Dann wird es also nochmal abgesetzt und das Kanzleramt hat interveniert und alles Mögliche. Aber es war nur eine kurze Verschiebung, also vom 13. Mai auf den 1. Juni. Dann kam der legendäre 22. Mai, unsere katastrophale Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen. Sie wissen, mit Ausrufung Neuwahlen und allem. Und es gab zu diesem Zeitpunkt eigentlich niemand mehr, der einen Pfifferling auf das Gesetz gesetzt hätte. Es war fertig, wir haben es dann durchgesetzt. Die FDP übrigens hat gesagt, es ginge nicht weit genug. Aber das ist liberal, man darf eigentlich alles sagen, so im Laufe von Jahren, gilt aber auch für andere. Muss jetzt aber wirklich die FDP an der Stelle dann trotzdem noch mal loben, weil, wie gesagt, wir die große Hürde Bundesrat ja zu nehmen hatten. Und das war wackelig. Also die Unionsmehrheit wollte ablehnen und wir haben wirklich, also wenn mir das einer gesagt hätte, dass ich mit der FDP noch irgendwelche Deals mache, dann hätte ich ausgelacht. Aber ich lasse es jetzt ein bisschen, aber ich erwähne es trotzdem der Korrektheit halber. Also wir haben es geschafft, dass die FDP mitregierten Bundesländer sich der Stimme enthalten haben. Und so ist dieses Gesetz als letztes Gesetz der alten Bundesregierung, des alten Bundestages, am letzten Tag vor der Sommerpause verabschiedet worden, durch den Bundesrat gegangen. Das letzte Gesetz, das die Unterschrift Schröder trägt und das erste Gesetz, das ich in 7-jähriger Arbeit auf den Weg gebracht habe. Also insofern waren wir da einigermaßen happy. So, jetzt aber endlich, jetzt habe ich so viel über die Vorgeschichte geredet, aber sie ist einfach notwendig, weil man sonst überhaupt nicht weiß, warum das Gesetz so ist, wie es ist. Wie gesagt, gegen heftigste Widerstände durchzusetzen. Ich wusste, muss ich ehrlich sagen, vor ein paar Jahren überhaupt nicht, was Verwaltungsverfahrensgesetz ist. Ich wusste auch nicht, was Verwaltungsverfahrensrecht ist. Also wenn sich jemand damit mal in einem Studium zu beschäftigen hat, herzliches Beileid. Das ist aber all das, was deutsche Aktenpflege und Verwaltung regelt. Und das ist das Grundgesetz. Und eine der Hauptdiskussionen war, dass immer gesagt worden ist vom Innenministerium, mehrfach, in vielen Runden immer wieder, dass man gesagt hat, also Akteneinsicht gibt es nur, solange es dem Verwaltungsverfahrensgesetz nicht widerspricht. Es hätte keine Verwaltungseinsicht gegeben. Völlig, völlig klar. Also das war wirklich ein absolut schwieriges Unterfangen. Ich habe es vorher schon mal gesagt, unter www.haus.de finden Sie viele Dokumente zum Gesetz und wie gesagt, hier vorne einige Exemplare ausgelegt. Grundsatz. Dieses Informationsfreiheitsgesetz, ich sage nochmal, das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes. Grundsatz, jeder und jede hat Anspruch auf Akteneinsicht bei den Behörden des Bundes, und zwar unabhängig vom eigenen rechtlichen Interesse. Auch dieses, ich habe es vorher schon mal kurz angedeutet, war nicht unumstritten, völlig klar, aber jede und jede hat Anspruch. Und zwar auf Auskunft, das ist die einfachste Version, oder Akteneinsicht oder sonstige Weise, also das könnte beispielsweise auch die elektronische Form sein. Also das ist in die Form geregelt. Es gilt nicht für Entwürfe und Notizen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht sonderlich verwerflich. Ist allerdings ein bisschen kritisiert worden von einigen Organisationen wie Transparency. Nicht ganz zu Unrecht, die ja natürlich mit dem Informationsfreiheitsgesetz sich auch einiges erhoffen im Zusammenhang mit Korruptionsbekämpfung, auch in Deutschland. Die haben gesagt, da ist es natürlich nicht uninteressant, auch die Notiz des einen oder anderen Beamten zu finden, aber umgekehrt war das Problem, wir hätten dann nur Nebenakten gehabt, also das hätte für jemanden, der wirklich kriminell sein will, also der wäre nicht so doof gewesen, so doof ist er heute noch nicht, jenseits von Informationsfreiheitsgesetz, das auch noch dann in seine Akten reinzuhängen und aktenkundig zu machen. Aber wie gesagt, es ist ein Einwand, den man sicherlich auch ernst nehmen muss, aber Notizen sind ausgenommen. Ausgenommen ist ebenfalls alles, was nachteilige Auswirkungen haben kann. Und da muss ich allerdings sagen, da sind wir jetzt alle aufgefordert, als Bürgerinnen und Bürger die Grenzen auch auszuloten. Was nachteilige Auswirkungen haben kann auf internationale Beziehungen. Also ich habe bisher immer gesagt, na selbstverständlich, da habe ich auch kein Problem mit. Ich will ja nur nicht, dass der dritte Weltkrieg ausbricht, nur weil jemand in die Akten reinguckt. Unter dem Gesichtspunkt natürlich, was wir jetzt hatten, CIA-Flüge und Stichwort, ist es natürlich ein interessanter Punkt. Also da wird dann schon mal zu streiten sein, gefährdet eine Aufklärung solcher Sachverhalte unsere internationalen Beziehungen zu den USA. Also ich würde da sehr intensiv werben, Anspruch geltend zu machen, auch für diejenigen, die Interesse daran haben. Beispielsweise im journalistischen Bereich. Für Journalistinnen und Journalisten ist das Gesetz, glaube ich, neben Parlamentarierinnen und Parlamentariern durchaus eine Fundgrube. Militärische Belange. Das war unser Hauptproblem, dass das Verteidigungsministerium immer befürchtet hat, dass also von unserer Seite dann also jede Grenztruppenbewegung in welchem Teil der Welt auch immer bekannt gegeben wird. Ich habe dann immer gekontert mit einem früheren Verteidigungsminister, der mal in einer Presseerklärung, bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat, auf welchem Weg, wo die deutschen Truppen irgendwo hingehen und habe gesagt, ob das dann drunter fiele. Ich habe keine vernünftige Antwort gekriegt. Sicherheitsgefährdung, Nachrichtendienste. Also wer schon immer wissen wollte, wer sein BND oder Verfassungsschutz-Sachbearbeiter ist, also das IFG wird ihm nicht behilflich sein. Tut mir leid. Geschützt sind betriebsbezogene Daten, geschützt sind personenbezogene Daten, geschützt sind Geschäftsgeheimnisse. Auch hier wird es natürlich Grauräume geben, da übrigens auch bei Auskunft ersuchen, Rechte Dritter berücksichtigt werden müssen. Ein Haupteinwand war immer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, dieser Fall Birkel. Ich weiß nicht, ob Sie den Birkel-Fall kennen, also diese Nudelfabrik im Schwäbischen, die dann irgendwann mal verdächtigt worden war, versautes Eigelb verwandt zu haben bei der Herstellung ihrer Produkte. Sie hat dann hinterher auf dem Rechtsweg gegen das Regierungspräsidium gewonnen, aber immerhin die Firma war natürlich nachhaltig in ihrer Existenz gefährdet. Also fahrlässig darf man in der Tat mit solchen Dingen nicht umgehen. Wie gesagt, Birkel ist entlastet worden und das Land Baden-Württemberg musste ja einen hohen Schadenersatz in, glaube ich, zweifacher Millionenhöhe in Mark damals noch bezahlen. Also insofern nicht ganz profan, aber auch hier wird man natürlich aufpassen müssen, dass nicht Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse hier sehr extensiv ausgelegt werden. Also ich kann hier mal ankündigen, das Erste, was ich machen werde nach dem neuen Informationsfreiheitsgesetz als Parlamentarier ab 1. Januar, ich will die Mautverträge sehen. Und da... Und da haben wir dann schon mal einen wunderbaren ersten Testfall. Also, wunderbaren ersten Testfall. Wir werden mal sehen. Ich halte den Chaos Computer Club jährlich auf dem Laufenden. Übrigens auch Forschung. Also ich bin von Haus aus Forschungspolitiker, Sprecher für den Bereich Bildung und Forschung. Es wird natürlich auch nicht gehen, nur ein praktisches Beispiel auch so ein bisschen zu haben. Also die Firma XY geht ins Forschungsministerium und guckt nach, was ihre Konkurrenz an Forschungsprojekt beantragt hat, beispielsweise. Dass sie ein Forschungsprojekt beantragt hat, das ist offen, transparent, selbstverständlich zugänglich, aber Firmen-Know-how und die Offenlegung von eigenen Forschungsgeheimnissen, was in solchen Fällen natürlich üblich ist, sonst wird das Geld nicht bewilligt, wird es nicht geben. Wie sieht das Verfahren aus? Also jede und jede kann einen Antrag stellen, und zwar bei der Behörde, die, so heißt es schön im Gesetzestext, über die Verfügung über die begehrten Informationen, zur Verfügung über die berechtigten Informationen berechtigt ist. Das heißt also, Sie müssen sich nicht in jedem Fall an ein Bundesministerium wenden, wenn Sie, was weiß ich was, mit der Rentenversicherung zu tun haben oder so irgendwas, dann wenden Sie sich natürlich an die Rentenversicherung. Oder was weiß ich was, ist alles denkbar, Bundesumweltamt oder sonst irgendwas. Also alle auch nachgeordneten Dienststellen, die verfügen. Es gibt auch, wenn ein Anspruch nicht voll erfüllt werden kann, Teilansprüche. Das heißt also, eine Behörde kann sagen, also das ist jetzt in der Information teilweise geschützt, aber im Grundsatz kann ich sagen, beispielsweise beim Bau einer Autobahn, ja, dass die Autobahn gebaut wird, wie geplant wird, wie das Planungsverfahren läuft, das ist alles Teil des Informationsfreiheitsgesetzes. Die Ausschreibungsunterlagen von Firmen sind aber zunächst mal aktuell noch nicht dabei, weil die Konkurrenz natürlich daraus auch ein bisschen was folgern könnte. Aber auch diese Frage Ausschreibung übrigens spannend im Nachhinein dann zu bewerten, gerade wieder Einwand von Transparency, ja gut, wenn wir da Korruption aufdecken wollen, ist es ja vielleicht nicht schlecht, auch in solche Sachen reinzugucken. Aber wie gesagt, nicht im aktuellen Verfahren hinterher kann dies passieren. Dritte müssen gegebenenfalls gehört werden. Wir haben keine Fristen vorgegeben. Unverzüglich muss die Auskunft gegeben werden. Allerdings muss eine Behörde, wenn sie auf Informationen Dritter zurückgreifen muss, natürlich auch in der Lage sein, dort anzufragen, möglicherweise auch dort, wo sie Bearbeitungszeiten nicht im Griff hat. Aber sie muss den entsprechenden Antragsteller dann auch unterrichten. Wir sind jetzt im Moment in dem Stand XY, haben angefragt und wir können dann entsprechend Ihnen antworten, wenn auch die dritte Seite uns entsprechend informiert hat. Wenn die Behörde ablehnt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zunächst mal würde ich mich immer hieran wenden. Unser Bundesdatenschutzbeauftragter ist jetzt gleichzeitig auch der Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit. Das war von Otto Schily zum Schluss nochmal in die Diskussion gebracht worden. Wir haben allerdings darauf bestanden. Ich habe vorher schon mal gesagt, für mich sind es zwei Seiten einer Medaille, diese ganze Geschichte. Aber ich halte es für richtig, dass der Datenschutzbeauftragte auch der Informationszugangsbeauftragte ist, weil wir dann dieses mögliche Spannungsfeld und das zweifellos vorhandene Spannungsfeld Datenschutz, Informationsfreiheit gleich auch entsprechend in den Griff kriegen. Wenn es dann immer noch so sein sollte, dass es nicht geht, steht der Rechtsweg offen. Auch das war einer der Hauptanwände gegen das Gesetz, dass ein Rechtsweg überhaupt beschritten werden kann. Das würde zur Überlastung der Verwaltungsgerichte führen. Aber wie gesagt, bei den Zahlen, die vorliegen, auch in Erfahrungen auch in anderen Staaten, halte ich das nun wirklich für ein vorgeschobenes Argument. Gebühren dürfen erhoben werden, aber wie es im Gesetz heißt, sie dürfen kein Verhinderungsgrund sein. Wir haben hier in Berlin eine Diskussion um eine Geschichte, wo dann die Behörden also den Zugang immer teurer und teurer und teurer gemacht haben. Das ist ein Thema, das dort im Moment diskutiert wird. Aber wie gesagt, gesetzliche Bestimmungen, sie dürfen kein Verhinderungsgrund sein. Sie dürfen ein Auslagenersatz selbstverständlich für die Behörden sein. Das halte ich auch für okay. Wir haben reingeschrieben, weil auch immer der Gegeneinwand kam, naja, also dann müssen wir ja ganz viel arbeiten und ganz viel Papier verschicken. Haben wir gesagt, nee, es gibt heute die elektronische Möglichkeit, es gibt das Internet. Wenn ihr das so macht wie in Estland, dass der Grundsatz gilt, alles, was wir bearbeiten im Ministerium und übrigens alles wird elektronisch bearbeitet, bis hin dann zur Überweisung einer Vorlage in den Bundestag, dann könnt ihr es auch ins Netz stellen. Und dann ist das Argument der Verwaltungsüberlastung völlig weg. Ja, da kann jede Beamtin und jede Beamte sagen, lieber Bürger, ich gebe dir die Auskunft gern, aber guck mal bitte unter www.sowieso-sowieso. PDF-Datei ist alles drin und wenn dir das nicht genügt, kannst du wiederkommen. Also ganz wichtige Geschichte, übrigens auch Widerstand bis zuletzt aus dem Innenministerium, aber deswegen haben wir vor allem auf den Punkt beharrt, weil ich gedacht habe, das ist eine gute Lösung. Je mehr die Widerstand machen, umso besser ist es andersrum. Das ist mit reingeschrieben. Ja, und am 01.01.2006 tritt das Gesetz in Kraft. Hat mich 7 Jahre Nerven gekostet. Wie gesagt, furchtbare Donnerstage morgen, aber letztlich ein Erfolg. Ich betrachte es als Erfolg. Ich behaupte nicht, dass das Gesetz in allen Punkten nun wirklich das ist, was sich die Befürworter erhofft haben. Es weicht von dem ab, was uns die Journalistenverbände als Ursprungsentwurf vorgegeben haben. Keine Frage. Ich muss aber sagen, und da bitte ich einfach um Verständnis nach diesem 25-jährigen Kampf mit diesen Widerständen, wir brauchten Mehrheiten. Wir haben diese Mehrheiten gefunden und lass uns mit diesem Informationsfreiheitsgesetz beginnen. Ich glaube, es ist ein gutes Gesetz und am Thema Maut und anderem, was ich vorher angesprochen habe, werden wir dann beweisen, wie weit sie es in der Praxis bewährt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. So, jetzt habe ich so lange geredet, im Rahmen der Informationsfreiheit keine Fragen mehr zuzulassen. Geht ja gleich weiter mit irgendwas anderes. Wenn es eine Frage gibt, gerne individuell. Jetzt ist auch schon erst ein paar Minuten.
Bin ich schon drauf, ja.
Und stehe gern zur Verfügung.
Kurze Frage, wenn Dritte gehört werden müssen und die sich nicht melden, untätig sind, wie wird dann ein Verfahren?
Es kommt jetzt darauf an, was sich für Dritte handelt. Also Sie können sich dem nicht entziehen. Es wäre im Grunde genommen ein Gesetzesverstoß. Sie haben diese Information beizubringen. Es sei denn, wie gesagt, es wäre Betriebs- und Geschäftsgeheimnis, aber an dem Punkt kann im Zweifel dann der Streit entstehen, wobei natürlich auch von dieser dritten Seite geklagt werden kann. Also das wäre dann ein Problem für den Antragsteller in der Tat. Okay.
Ja, Entschuldigung.
Ja, ich sehe es nicht. Ja.
Hier drüben.
Ja, wunderbar.
Das zur Verfügung stellen von Dokumenten im Internet ist ja einerseits eine schöne Sache. Ich habe mir mal vor längerer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, was es war, was von der Bundestagsseite runtergeladen. Das war dann ein Dokument von von mehreren Megabyte Größe, weil die Seiten eingescannt und als Bild ins PDF gepackt worden waren. Jemand mit einem Modem guckt dann ziemlich dumm aus der Wäsche. Ich habe DSL, mich stört es nicht so sehr. Aber wenn man was ins Netz stellt, denke ich, wäre es doch sinnvoll, dann auch festzuschreiben, dass es irgendwie ein sinnvolles, offenes Format hat. Puren Text kann man auch in HTML packen.
Ja, also ich bin dankbar für den Hinweis. Gucken wir uns gerne auch nochmal an. Wir werden ja auch übrigens unser Projekt E-Parlament ein Stück weit vorantreiben in der Legislaturperiode. Ich vermute, es handelte sich um ein älteres Dokument, das noch zu diesem Scan-Verfahren gegriffen worden war. Uns früher nicht zur Verfügung stand. Aber wie gesagt, die neuen Dokumente dürfte dieses Problem nicht auftauchen. Ich kümmere mich aber gerne nochmal drum. Okay.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Vorgeschichte ein Musterbeispiel in Sachen Gewaltenteilung ist? Also es klingt ja fast so, als wäre es dem Parlament nah an unmöglich, ein Gesetz zu verabschieden, was die Regierung oder die Verwaltung nicht so dringend haben will. Das ist doch ein bisschen bedenklich.
Also ich muss Ihnen an dem Punkt ziemlich uneingeschränkt Recht geben. Deswegen auch so ein paar wüste Bemerkungen zwischendurch, wenngleich ich jetzt offen sagen muss, es gibt natürlich auch sehr loyale Beamte. Ich kann Ihnen mal eine Geschichte erzählen, eine ganz kurze. Wir hatten mal im Datenschutz eine Vereinbarung getroffen abends und am nächsten Tag war die blanke gegenteilige Meinung veröffentlicht worden und in die Ausschüsse verteilt worden. Mit dem Vermerken, es wäre abgestimmt zwischen den Häusern, also Innen- und Justizministerium. Es war richtig, es war abgestimmt zwischen den Häusern, aber das war die alte Position, damals noch Innenminister Kanter und Innenminister Schmidt-Jorzig. Sie müssen als Parlamentarier aufpassen, wie nochmal was. Und deswegen sage ich auch, leide ich manchmal schon ein bisschen drunter, dass das Parlament hier im Land einen schlechten Ruf hat. Weil wir es eigentlich wirklich sind, die sich um solche Dinge kümmern sollten. Aber Sie haben recht, ein Gesetz zu schreiben gegen die Verwaltung, ohne Mitwirkung der Fachbeamten. Ich bin kein Verwaltungsverfahrensjurist, ich bin überhaupt kein Jurist. Ja. Ein Gesetz zu schreiben, das Hand und Fuß hat, das dann wirklich auch durchgeht, ist nicht einfach. Ich muss jetzt auch Dank sagen. Ich sage Dank ausdrücklich an die Professoren, hier Klöpfer, Gaska in Berlin, die uns sehr unterstützt haben. Ich sage Dank an die Bertelsmann Stiftung, die hervorragende internationale Untersuchungen angestellt hat, die beispielsweise festgestellt hat, dass deutsche Unternehmen es vor allem sind, die in den USA aufs Informationsfreiheitsgesetz zurückgreifen. Solche Informationen sind außerordentlich wertvoll, hat uns unheimlich geholfen und last but not least die Journalistinnen und Journalistenverbände, die ebenfalls einen juristisch abgesicherten Entwurf vorgelegt haben. Sie würden als Parlamentarier, ich habe 2, 3 Mitarbeiter, im normalen Alltag kläglich scheitern, wenn sie selbst die Gesetze schreiben müssten. Deswegen hat man auch Ministerien, die das unterstützen. Nur wenn dort Widerstand kommt, und das war für mich eine 7-jährige Lehrzeit, dann ist es verdammt schwer, als Parlamentarier was durchzusetzen. Umso froh sind wir eigentlich. Und die haben auch gewettet, dass wir es nicht schaffen. Und wir haben es geschafft. Okay, schönen Tag noch.